Ja, hallo und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Letzte Woche war ich in Wismar eingeladen bei Claudia und Andreas Kröger. Die leiten dort die Christusgemeinde in der Innenstadt und ich durfte bei denen predigen. Weil Claudia und ich auch zusammen nach Afrika fahren, hatten wir uns für das Wochenende verabredet. Dann fragte sie mich Anfang der Woche, ja, was ist denn so dein Thema? Und ich so, durch den Sturm. Und letzte Woche, ihr glaubt es ja gar nicht, 3 Stürme. Ich bin Freitag losgefahren, durch den Sturm nach Wismar, im Sturm in Wismar und auf dem Rückweg am Sonntag gab es erst dann den 3. Sturm. Und dann musste ich mich tatsächlich mit diesem Thema Stürme ein bisschen auseinandersetzen. Und mein Thema heute heißt nicht durch den Sturm, sondern Face the Storm. Schau dem Sturm ins Gesicht. Ich will kurz was dazu berichten. Manche Stürme kommen ja angekündigt. Also letzte Woche, Seenab, das war ja so ein bisschen angekündigt. Man konnte sich darauf vorbereiten. Und ihr erinnert euch vielleicht, letztes Jahr war ich ja auch hier so ungefähr die gleiche Zeit und habe mit euch darüber geredet, über Boris Herrmann und Durchhalten bis zum Ziel. Erinnert ihr euch? Ich habe heute nochmal meine Segeltasche mitgenommen, weil vielleicht wissen das einige nicht, ich liebe es zu segeln. Und wenn wir einen Sturm angekündigt kriegen, dann müssen wir uns ausrüsten. Ich ziehe nur noch mal so ein paar Sachen raus und das geht ganz schnell. Zum Beispiel eine Schwimmweste. Sehr, sehr, sehr wichtig, weil falls man über Bord geweht werden sollte, geht man nicht gleich unter. Dann, ganz wichtig, die Gummistiefel, dass ich nicht gleich nasse Füße bekomme, wenn irgendwo der Sturm das Wasser übers Boot peitscht. Dann habe ich natürlich, ziehe ich jetzt nicht an, aber meine wunderbare Segelkombi, wo man dann unten bei den Schuhen auch noch schön dafür sorgen kann, dass das Wasser nicht in die Stiefel läuft. Ja, dann haben wir so ein paar Handschuhe, aber eigentlich ist das Allerwichtigste meine Segeljacke. Wind, wasserabweisend, passend natürlich, es wäre blöd, wenn ich jetzt so eine zu kleine Jacke hätte. Das Gute an dem Ganzen ist, bei diesen Segeljacken, man kann die ja zumachen, wenn das denn geht. Warte, muss nochmal auf und zu. Der Reißverschluss ist ein bisschen tricky. Den kann man nämlich von oben und von unten zumachen. Das dauert einen kleinen Augenblick jetzt, bis ich das hier geregelt kriege. Auf jeden Fall, wenn man nämlich sitzt, kann man von hier unten das Ding aufmachen und hat richtig Platz und ist auch bewegungsfähig. Ne? Das ist das Gute an dem Ganzen. Ich behalte jetzt an, um euch daran zu erinnern, dass man vorbereitet sein muss, wenn ein Sturm kommt. Wir hatten ja Sonntag Unwetterwarnung, dunkle Wolken. Ihr habt das alles wahrscheinlich im Fernsehen verfolgt auch. Habt euch vorbereitet, habt vielleicht eure Häuser, Autos in Sicherheit gebracht. Es gab sogar Tipps im Internet, wie man sich auf den Sturm vorbereitet. Ich habe da mal was rausgesucht. Auto in die Garage, nicht unter Bäumen parken, lose Gegenstände sichern, Taschenlampe und Batterien für Kerzen eventuell für Stromausfall bereitlegen und decken, falls die Heizung ausfällt. Ist bei uns tatsächlich passiert. Udo rief mich nächsten Tag an, sondern war eiskalt unten in der Küche, unsere Heizung ist ausgefallen im Sturm. Er hat das dann resettet und das hat wieder geklappt. Während des Sturms habe ich auch erlebt, als ich mit dem Auto dann nach Wismar fuhr, Durchsage NDR, bitte bleiben Sie zu Hause, bitte gehen Sie nicht raus, Kreis Nordfriesland ganz besonders. Also dieses möglichst zu Hause bleiben, Türen und Fenster geschlossen. Bitte nicht in Wälder oder Überflutungsgebiete, parken Sie Ihr Auto nicht in hochwassergefährdeten Gegenden. Hamburg gaben dann ja so die Bilder mit schwimmenden Autos hinterher. Und nach dem Sturm kam das große Aufräumen. Bei Claudias Eltern ist ein Baum umgestürzt, übers Auto, direkt aufs Haus. Die wohnen in Cuxhaven hinterm Deich, da war das richtig doll. Und wir waren also Sonntag damit beschäftigt, mit den Aufräumarbeiten. Wie organisiere ich das nach dem Sturm? Alles hat sich verändert. Also den Tag danach, Samstagmorgen, hatten wir dann so ein kleines Frauenfrühstück und haben dort so eine kreative Übung gemacht mit ganz vielen Postkarten und so. Und sie sollten zu diesen Postkarten einen Satz entwickeln. Fakt war, eine Karte war ein Bild von einer Welle, wo ein Mann auf der Welle surfte und du sahst aber die weißen Wogen von diesen Wellen und du dachtest, ey krass, also wenn das so ein Sturm wäre, dann würde ich mich nicht aufs Surfbrett stellen und in der Welle surfen. Ich würde ganz schön zu Hause bleiben und die Sicherheit des Hauses genießen. Und die Überschrift dieser Karte war tatsächlich Face the Storm, schau dem Sturm ins Gesicht. Und am liebsten hätte ich wahrscheinlich gedacht, oh, Sturm kommt, sogar angekündigt, ich mache mich auf den Weg und verziehe mich. Diese Person auf dieser Karte hat das Board genommen und ist raus ans Wasser und hat die Welle geritten. Und das hat mir was zu sagen gehabt. Dieses jetzt erst recht. Ich gebe nicht auf, ich laufe nicht vor dem Sturm davon, ich schaue dem Sturm ins Gesicht, auch wenn ich Gegenwind spüre. Ich bin mutig, wage den nächsten Schritt und nutze die Welle. Das habe ich so mitgenommen. In meinem Leben habe ich mehrmals Stürme erlebt. Stürme können ja alles Mögliche sein. Das können Krankheiten sein, das können Sachen sein mit der Arbeit, das können familiäre Dinge sein, das kann der Krieg, wie wir es jetzt erleben, sein. Fakt ist auf jeden Fall, manche Stürme kommen vorbereitet und manche komplett unvorbereitet. Da ist das tatsächlich so, das reißt uns den Boden unter den Füßen weg. So ging mir das, als ich die Nachrichten anschaltete vor 2 Tagen, wo ich dachte, das hat er jetzt nicht echt gemacht. Der nimmt nicht nur den Donbass, der nimmt die ganze Ukraine. Das hat er jetzt nicht gemacht. Und man telefoniert mit Menschen und alle waren aufgewühlt. Alle. Das ist wirklich, von heute auf morgen ist die Situation komplett anders. Es wird alles durcheinander gewühlt. Der Gegenwind ist stark, das spüren wir gerade. Man kann sich kaum auf den Beinen halten. Und wo vorher Sicht und Orientierung war, da verlieren wir das. Dinge, die wir immer für unerschütterlich hielten, die werden mit einmal plötzlich ins Wanken geraten. Und wir werden das Gefühl nicht los, der Boden wird unseren Füßen weggerissen und wir müssen aus dem Alltagstrott raus. Wir müssen wach werden und wir müssen handeln. Wir werden gezwungen zum Handeln. Die Leute im Fernsehen, die ich gesehen habe, aus der Ukraine jetzt, sie werden gezwungen zu handeln. Bleibe ich hier oder gehe ich? Und wenn ich gehe, weiß ich nicht, was kommt. Und dieser Zwang, ich muss irgendwas tun. Manche stellen in so einer Situation Gott in Frage und sagen, warum passiert mir das eigentlich? Und eine kleine Böe reicht schon aus, um uns umzuwehen. In solchen Situationen ist es wichtig zu gucken, wie sieht Gott die Situation? Und in der Bibel gibt es mehrere Bibelstellen, die mit Stürmen zu tun haben. Ich will nicht so eingehen auf die wir schon hatten vor einiger Zeit. Ihr erinnert euch bestimmt an die Geschichte, ich hatte das auch mit der Elida erzählt, wo eine Windböe kam, ne, wo dieser Trog mit einmal war. Und von einer Sekunde auf die andere unangekündigt, das ganze Schiff auf der Seite lag fast und wir echt reagieren mussten. Also diese plötzlichen Winde, die hat Jesus auch erlebt und auch die Jünger. Das ist so ein plötzliches Wetterphänomen. Jesus hat ja die Geschichte, die Kai erwähnt hatte, mit der Stillung im Sturm. Da war es ja so, die Jünger sind, weil Jesus gesagt hat, mach das, sind die los. Die sind auf Gottes Willen hin los. Das heißt, du kannst nicht sagen, oh ja, ich bin jetzt im Sturm, ich bin bestimmt aus Gottes Willen raus. Nein, die Jünger waren auch in Gottes Willen und sie sind trotzdem in einen Sturm gekommen. Sie haben auf Jesu Wort hin das Boot genommen und sind über den See gefahren. Und Jesus war mit ihnen da drin, in dieser Situation. Ihr erinnert euch, wenn Jesus nur ein Wort spricht, dann wird es ruhig. Die Jünger haben ihn geweckt, er hat gesagt, Sturm, schweig still. Und dann haben sie geschnallt, wow, wir haben ja Gott an Bord, der ist ja viel größer als diese ganzen Stürme. Der spricht ein Wort und der Sturm ist still. Aber diese Stürme haben einen Einfluss auf unsere Umgebung und auf uns. Ne? Und wir müssen versuchen, zuversichtlich zu bleiben und handlungsfähig. Die Jünger im Boot, die waren ein bisschen durcheinander und haben Jesus geweckt. Und Jesus hatte den klaren Durchblick. Der war zuversichtlich und handlungsfähig in dem Moment. Er wusste, wer Gott ist. Er hat mutig eine Entscheidung getroffen. Er hat dem Sturm ins Gesicht geschaut, face the storm, und hat gesagt, schweig still. Für einen muss das wirklich krass gewesen sein. Als Jan Lukas da bei der Elida am Mast hing und wirklich gesagt hat, Jesus, hilf mir jetzt, das muss für ihn das krasseste Erlebnis gewesen sein. Ne? Manchmal bindet man sich sogar an den Mast, wenn man in einem Sturm ist, damit man nicht von Bord gespült wird. Wir brauchen etwas, wo wir festhalten können. Und die zweite Geschichte, die mir einfiel, war, wo Jesus nicht mit den Jüngern im Boot war. Die erste war Jesus mit drin. Bei der zweiten, da war es gerade so gewesen, 5000 Leute waren gesättigt worden, Johannes der Täufer war getötet worden, die waren ziemlich entmutigt, Jesus brauchte eigentlich Zeit für sich selber und hat zu seinen Jüngern gesagt, fahrt schon mal los, auf die andere Seite des Sees. Und er war in Gebetszeit und mit einmal steht zumindest in Markus 6, in dem Fall, die schrien in Not, das Boot konnte kaum noch gesteuert werden und Jesus kommt von außen in diese Situation dazu. Das heißt, sie müssen noch nicht so weit weg gewesen sein, dass Jesus sie nicht mehr gesehen hat, er hatte sie noch im Blick. So, da passiert Folgendes. Petrus sieht Jesus, die denken, das ist ein Geist und Petrus steigt aus dem Wasser. Ihr kennt die Geschichte. Er geht tatsächlich aus dem Wasser. Ich meine, er ist der krasseste von allen. Die anderen hängen alle im Boot, die haben das nicht erlebt. Er steigt aus dem Boot und erlebt, dass das Wasser ihn trägt. Für eine kurze Zeit. bis er angefangen hat, auf die Wellen zu gucken. Dann wurden seine Füße nass. Und dann hat Jesus noch nicht mal gesagt, weißt du was, Petrus, ernsthaft, ne? Erst guckst du mich an, dann glaubst du mir und jetzt singst du hier und lässt dich von allem anderen ablenken. Schau auf mich. Erinnert ihr euch, dass Udo und ich neulich was vorgemacht haben, wo Jesus uns den Rucksack abnehmen will und sagen will, ich will mit dir tanzen, guck mir in die Augen, bleib im Augenkontakt mit mir, dann klappt das mit uns beiden, dann sind wir in einem Rhythmus. Und Petrus wurde aufgefordert, schau auf mich, schau nicht auf die Wellen, guck auf Jesus in so einer stürmischen Situation, ist das Einzige, was uns hält, zu gucken, wie sieht Jesus das Ganze. Ich halte mich an Jesus fest, ich schaue ihm in die Augen. Und Petrus erlebt auch, als er anfängt zu sinken, dass Jesus nicht sagt, siehste, habe ich dir doch gesagt, ne? Nein, er nimmt die Hand und Jesus geht mit ihm zurück ins Boot. Jesus lässt ihn nicht im Stich in der Situation, wo er dachte, naja, dein Glaube war schon ein bisschen kleiner, als du dachtest, oder? Nein, er nimmt ihn an die Hand und geht gemeinsam mit ihm durch den Sturm zurück, in das sichere Boot. Er bringt dich auch in das sichere Boot. Er hält dich an der Hand. Und auch wenn du das Gefühl hast, es gibt, also wir hatten das jetzt gerade mit unserer Tochter Referendariat angefangen, die hat uns fast jeden Tag angerufen und hat fast nur geheult und gedacht, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das ist viel zu viel. Und wir mussten sie erinnern an das Gute, was Gott schon mit ihr gemacht hat. Lisa, du hast einen Einserabschluss, du hast das und das und das alles geschafft. Denk an das, was du schon mit Gott geschafft hast. Guck auf das, was Gott tun kann. Der in dir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Der mit dir ist, ist größer als das, was dich attackiert. Und wir haben ihr Mut gemacht. Schau auf Jesus. Das ist die zweite Geschichte. Und die dritte Geschichte, und die hat mich richtig krass berührt, die möchte ich gerne mit euch lesen. Und zwar ist die in Apostelgeschichte 27. Und da waren einige Punkte, die mich echt angesprochen haben. Ihr seht, ich liebe das mit Seefahrt und so. Und die ist aber so richtig seefahrtmäßig. Also für Leute, die mit Seefahrt nichts am Hut haben, muss ich mich jetzt schon entschuldigen. Es gibt so ein paar nautische Tricks und Kniffs hier gerade. Apostelgeschichte 27, Vers 7. Paulus ist diesmal in der Geschichte, der hat ja Jesus erst später kennengelernt und war eine Zeit lang blind, hat Jesus voll erlebt und dann von einem Verfolger der Christen zu einem Nachfolger Jesu geworden. Die Situation ist folgende, Paulus ist gefangen und er ist auf dem Weg mit einem Schiff nach Rom, vors Gericht, um sich zu rechtfertigen. Und die sind ungefähr auf Kreta, also noch nicht ganz Richtung Rom, aber sie sind eben unterwegs mit diesem Boot und er ist ein Gefangener in der Situation. Das heißt, er ist den Entscheidungen anderer Leute hilflos ausgeliefert. Der Entscheidung des Kapitäns, des Bootsbesitzers und so weiter. Er hat keine Freiheit und keine Kontrolle. Andere Leute entscheiden über sein Leben. Die Umstände entscheiden über sein Leben. Aber eines wusste er. Am Ende hat Gott das letzte Wort. Er kannte seinen Gott und er wusste, letzten Endes liegt alles in Gottes Hand. Und wenn er in einer Sekunde hatte Paulus gehört, Jesus hat den Sturm gestillt, Petrus ist auf dem Wasser gelaufen, er wusste, Gott kann in einer Sekunde alles umdrehen. Das kann Gott. Und deswegen wusste er auch, dass er seine Sicherheit und Zuversicht behalten konnte. Ich möchte das gerne mit euch lesen. Das ist in Apostelgeschichte 27, Vers 7. Wir kamen sehr langsam voran, erreichten nur mit Mühe Kindus, weil der Wind immer noch ungünstig war, segelten wir südwärts nach Kreta und im Schutz dieser Insel in Richtung Salome. Langsam trieben wir an der Küste entlang und erreichten eine Bucht in der Nähe der Stadt Lasea, die Guter Hafen heißt. Interessant, ne? Die waren schon in einer Stadt, die Guter Hafen hieß. Eigentlich hatten sie den guten Hafen schon erreicht. Inzwischen war viel Zeit vergangen. Es war bereits Anfang Oktober und die Seefahrt begann gefährlich zu werden. Deshalb warnte Paulus, ihr Männer, wenn wir weiter segeln, sehe ich große Gefahren und Schwierigkeiten, und zwar nicht nur für das Schiff und seine Ladung, sondern auch für unser Leben. Paulus warnt die Leute. Paulus hat einen Eindruck von Gott. Er als Kind Gottes hört von Gott und sagt das weiter. Und jetzt passiert etwas. Doch der Offizier gab mehr auf das Urteil des Kapitäns, zumal auch der Besitzer des Schiffes zur Weiterfahrt riet. Warum wohl? Wirtschaftliche Interessen. Weil sich außerdem der Hafen zum Überwintern schlecht eignete, bestanden die meisten darauf weiterzufahren. Die Mehrheit hat entschieden. Wenn irgend möglich, wollte man Phönix erreichen und dort überwintern. Dieser Hafen der Insel Kreta war nämlich nur noch nach Nordwesten und Südwesten offen und bot deshalb besseren Schutz. Sie waren schon in einem sicheren Hafen. Andere Leute entscheiden über ihn. Und es passiert etwas. In Vers 13. Als der Südwind aufkam, wurde die Schiffsbesatzung in ihrem Plan bestärkt. Sie lichteten die Anker und segelten dicht an der Küste Kretas entlang. Das macht man, ne? Wenn man eigentlich eine Warnung gekriegt hat, dann geht man so auf langsamen, sicher Sichtkontakt mit dem Land und bewegt sich trotzdem in die andere Richtung. Ne? Ich bin ja noch dicht an der Küste, ich kann ja notfalls nochmal wieder zurück oder so, oder ich habe so ein bisschen Landkontakt. Das machen wir manchmal. Man bleibt in der Nähe der Küste und mit einmal passiert etwas. Plötzlich dreht der Wind. Doch schon bald schlug das Wetter um und der gefürchtete Nordoststurm trieb das Schiff weit auf das offene Meer hinaus. So, nun ändert sich die Situation. Kein Kontakt mehr zur Küste, offenes Meer. Rechts, links, vorne, hinten nur Wasser. Nachdem die Mannschaft vergeblich versucht hatte, es auf dem eingeschlagenen Kurs zu halten. Also, was versuche ich erstmal? Ich versuche aus eigener Kraft den Kurs zu halten. Irgendwie, dass ich noch in der Richtung bleibe, dass ich das irgendwie noch schaffe, meine Situation zu kontrollieren und den Halt behalte und da bleibe und die Richtung beibehalte. Sie haben das versucht? Es ging nicht. Wir trieben dahin und waren Wind und Wogen ausgeliefert. Und wenn das nicht mehr geht, dass du es nicht mehr alleine unter Kontrolle hast, dann bist du ausgeliefert. Kennt ihr das Gefühl? Ohnmächtig? Ausgeliefert? Wie so eine Flasche, die im Wasser hin und her treibt und nicht selber bestimmen kann, in welche Richtung sie geht. Du wirst von Situationen, von Menschen, von Sätzen, von Leuten hin und her geschmissen. Deine Gefühle gehen hoch und runter. Du bist völlig ausgeliefert und ohnmächtig. Im Schutz der kleinen Insel Clauda versuchten wir, das Rettungsboot einzuholen. Es gelang nur mit Mühe. Das Ding war, die hingen außen. Und wenn das gerissen wäre, hätten sie kein Rettungsboot gehabt. Was machen sie? Sie versuchen, das Boot, was sie nachher retten soll, zumindest an Bord zu holen, damit es ihnen nicht abgerissen wird. Sie versuchen nochmal irgendwo eine Rettung zu halten für sich. Dann geht's weiter. Um den Rumpf des Schiffes zu verstärken und zu sichern, banden die Seeleute dicke Taue um das Schiff. So. Wir selber versuchen immer aus eigener Kraft das Schiff noch zusammenzuhalten, ne? In dem Beispiel, die schmeißen Taue um das Schiff und wollen verhindern, dass dieses Boot auseinanderbricht. So geht's uns doch, ne? Wir haben eine Sache auf das Ding. Wir wollen nur noch, dass diese eine Sache nicht auseinanderbricht, dass dieses Chaos nicht passiert, dass alles nicht auseinanderfällt und wir konzentrieren uns nur noch auf die eine Sache und vergessen all das Gute, was schon längst drumherum passiert ist. Der Fokus ist, pass auf, dass das hier jetzt nicht alles auseinanderbricht. Das Seil. Es geht weiter. Außerdem warfen sie den Treibanker, weil sie sonst fürchteten, auf die Sandbänke vor der afrikanischen Küste zu geraten. Das zweite, was ich mit habe, ist ein Anker. Ich habe nichts Besseres gefunden, also ich hatte keinen echten. Ne? Hier seht ihr diesen Anker. Ein Anker ist dazu da, der hält auch nicht auf jedem Grund, der ist dazu da, das Schiff in der Krise zu halten. So. Jetzt habe ich gedacht, ja, was ist denn das, was dich hält? Was gibt dir Halt im Sturm? Was verhindert, dass du auf der Sandbank aufläufst? Was hält dich fest und kraftvoll? Und in Hebräer 6, Vers 19 steht, wir haben die Hoffnung als Anker unserer Seele, fest und sicher. Vergessen in Neumünster bei der Worship Night und dort gab es einen kreativen Stand. Und da habe ich das von meiner Tochter geschenkt bekommen. Und zwar steht da, Hope is alive. Die Hoffnung lebt. Und Hoffnung, dass Gott größer ist als diese Situation, dass er immer noch das Wort hält, dass er immer noch für uns ist, die hält uns. Die Hoffnung, dass Gott in Kontrolle ist. Und dass wir wissen, es ist noch nicht das Ende. Die Hoffnung. Hope is alive. Und das Dritte, jetzt geht's weiter. Der Sturm wurde so stark, dass die Besatzung am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord warf. Tagsüber sogar die Schiffsausrüstung. Ich meine, wie geht es dir? Ladung ist ja das eine. Aber die Ausrüstung vom Schiff, das könnte ich doch hinterher noch brauchen. Wir wissen noch gar nicht, wie lange dieser Sturm ist. Ich fand das schon krass. Wenn wir eine Krise haben, dann überlegen wir wieder neu, was ist eigentlich wirklich wichtig? Was brauche ich noch und was kann weg? Wir sortieren. Unsere Prioritäten werden komplett anders. Da geht es nicht mehr darum, wie Heidi vorhin gebetet hat, dass ich mein fünftes Tischset von Riviera Maison besitze. Nein, dann geht es darum, was esse ich am nächsten Morgen? Was ist wichtig? Unsere Prioritäten ändern sich. Und dann werfen wir Ballast über Bord. Alles, was unnötig ist, weg. Ich habe mir echt überlegt, als wenn ich in der Situation gewesen wäre, ich hätte fliehen müssen. Was hätte ich da mitgenommen? Mein Reisepass, meine Identitäten, vielleicht noch eine Besitzurkunde von irgendeinem Haus und das Nötigste. Ich hätte nicht alle Ordner aus meinem Büro mitnehmen können und die ganzen Englischbücher, die ich da hatte. Das hätte ich gar nicht schleppen können. Und so geht es denen auch auf dem Schiff. Du wirfst unnötigen Ballast weg. Du konzentrierst dich auf das, was ist wirklich wichtig. Und frag dich aber in der Situation bitte, werf nicht alles über Bord. Werf nicht alles, werf nicht dein Glauben über Bord. Werf nicht alles über Bord in einer Krisensituation. Bedenke, was könntest du später noch brauchen müssen. Wir sind leicht dazu, das Kind mit dem Bade auszuschütten und alles über Bord zu werfen. Tut das nicht. Ja, es geht weiter. Tagelang hatten wir weder Sonne noch Sterne gesehen und der Orkan tobte so heftig, dass schließlich keiner mehr an die Rettung glaubte. Komplette Hoffnungslosigkeit, tagelang, orientierungslos, keine Sicht, keine Aussicht auf irgendwo, dann und dann kommen wir an. Während dieser ganzen Zeit hatte niemand etwas gegessen. Das kam noch dazu. Die waren geschwächt. Na, wenn ihr tagelang nichts gegessen habt, dann seid ihr kaputt, dann seid ihr müde, mutlos und kraftlos. Da sagte Paulus zu der Schiffsbesatzung: Leute, es wäre besser gewesen, ihr hättet auf mich gehört und wir wären in Kreta überwintert. Dann wären wir von diesen Ängsten und Schwierigkeiten erspart geblieben. Da denkst du dir doch, ey Paulus, weißt du was? Jetzt ist so ein Mist passiert, jetzt sitzen wir hier in dieser Situation und du kommst. Das habe ich euch doch vorher gesagt. Paulus ist aber nicht so, der macht auch noch weiter. Doch jetzt, Paulus ermutigt sie, doch jetzt bitte ich euch eindringlich, gebt nicht auf. Keiner von uns wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Paulus sagt, ey Leute, ihr habt zwar nicht gehört, das ist alles Mist, aber ich habe meine Verbindung mit Gott gehalten und mein Gott hat heute zu mir geredet. Und Paulus sagt das weiter, was sein Gott zu ihm gesagt hat. Der Gott, dem ich diene, der ist mir heute Nacht begegnet. Er lässt sie nicht ermutigen, dass er beim ersten Mal nicht gehört wurde und alle sagten, hier, nee, wir fahren trotzdem los. Er sagt, es ist das zweite Mal, was Gott ihm gezeigt hat. Und er sagt hier, in der letzten Nacht stand neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte, fürchte dich nicht, du wirst vor den Kaiser gebracht werden. Gott hat deine Bitte erfüllt. Mit dir werden auch alle anderen am Leben bleiben. Nicht einer wird umkommen. Deshalb habt keine Angst, Leute. Ich vertraue Gott. Es wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat. Wir werden auf einer Insel stranden. Paulus spricht in die Situation, was Gott zu ihm gesagt hat. Du sprichst in der Situation, was Gott zu dir gesagt hat. Und das hat Auswirkungen auf alle um dich herum. Warum? Paulus sagt, wir trieben schon die 14. Sturmnacht im Adriatischen Meer. Gegen Mitternacht meinten die Matrosen, dass sich das Schiff in einer Küste näherte und deshalb warfen sie ein Lot und stellten in einer Wassertiefe von 40 Metern fest. Kurz darauf waren es nur noch 30 und dann bekamen sie Angst, auf Grund zu laufen. Sie warfen am Heck 4 Anker und warteten sehnsüchtig darauf, dass es hell wurde. Im Morgengrauen versuchten die Matrosen, das Schiff heimlich zu verlassen. Schiss! Meuterei! Die Mannschaft will das Boot verlassen. Schied egal, was da für Leute an Bord sind, die Gefangenen, die Gäste, alles, wir hauen ab. Und dann, unter dem Vorwand, sie müssten auch noch vom Bug aus Anker werfen, ließen sie das Rettungsboot zu Wasser. Das ist jetzt eine krasse Situation. Die Mannschaft will abhauen und das einzige Rettungsboot mitnehmen. Doch Paulus machte dem Offizier und den Soldaten klar, wieder, er spricht und macht den Mund auf. Er sagt, wenn die Besatzung nicht auf dem Schiff bleibt, sind wir alle verloren. Da kappten die Soldaten die Haltetaue. Rettungsboot stürzte in die Tiefe. Der letzte Halt, weg ins Wasser. Jetzt war wirklich nur noch Verlassen auf Gott angesagt. Als es hell wurde, forderte Paulus alle auf, endlich etwas zu essen. Ihr habt 14 Tage lang gehungert, sagt er. Wenn ihr überleben wollt, müsst ihr jetzt etwas essen. Kennt ihr das? Ich habe keinen Hunger. Mir geht's nicht gut. Ich habe keinen Hunger. Ich will nichts mehr essen. Und Paulus sagt, du musst was essen, damit du die nächste Phase überstehst. Stärke dich. Und dann sagt er, euch wird nichts passieren. Ihr dürft sicher sein. Keinem von euch wird auch nur ein Haar gekrümmt. Und nachdem Paulus das gesagt hatte, nahm er ein Brot, dankte Gott laut und vernehmlich, sodass es alle hören konnten und begann zu essen. Denkt ihr, Brot, laut, danken? Abendmahl, habe ich dann nur gedacht. Krass, die machen Abendmahl auf dem Schiff und er hat alle an Bord. Die ganze Gemeinschaft macht mit. Laut betet er. Da fassten alle neuen Mut und aßen allesamt. Insgesamt waren es 276 Mann an Bord. Und als alle gegessen hatten, warfen sie die restliche Ladung über Bord, und damit das Schiff leichter wurde. Getreide, ich habe euch noch ein bisschen Mehl mitgebracht. Also, letztes Essen, alles über Bord und jetzt kann es kommen. Die Geschichte geht weiter, ich muss mich ein bisschen an die Zeit halten. Sie werden tatsächlich gerettet, sie schaffen das und alle 276 Leute, lest es mal weiter, alle werden gerettet, alle. Meine Gedanken dazu, ich lese das mal vor. Paulus hält seine Verbindung mit Gott im Sturm und Gott redet konkret zu ihm. Er macht den Unterschied. Paulus verliert nicht sein Vertrauen, dass Gott alles unter Kontrolle hat und gibt ihm die Gelegenheit, zu ihm zu reden. Er legt sich schlafen. Er konnte schlafen, weil er wusste, dass Gott in Kontrolle war. Ich weiß nicht, ob ich hätte schlafen können. Ich wandere eher nachts um 3:30 im Haus rum und bin nicht ruhig. In 2. Korinther 4, Vers 8 steht, obwohl uns die Schwierigkeiten von allen Seiten bedrängen, lassen wir uns nicht von ihnen überwältigen. Wir sind oft ratlos, aber nie verzweifelt. Wir geben nicht auf. Nutze die Zeit, bete, lese und höre von Gott. Und lass dich stärken. Und ein Wort von Gott, das du hörst, kann alles verändern. Für dich und deine Leute. Im Psalm 50,15 steht, rufe mich an in der Not und ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Im Psalm 32, Vers 8 steht, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Lass dir von Gott zeigen, wie er die Situation beurteilt. Stärke dich und iss etwas, bereite dich vor. Paulus hörte nachts von dem Engel, fürchte dich nicht, Gott hat deine Bitten erhört. Und er erzählt es dem Kapitän. Nach diesem ganzen Sturm stärken sie sich, sie haben Gemeinschaft und feiern. In der Krise, trefft dich mit Leuten, esst zusammen, stärkt euren Glauben, macht euch gegenseitig Mut, schickt WhatsApps, schickt Ermutigungsbilder, ruft Leute an. Alles, was ihr tun könnt. Im Psalm 23 steht, dass Gott uns einen Tisch deckt im Angesicht unserer Feinde. Und ich kann mir das vorstellen, ich stelle mir das immer so bildlich vor, wie schwarze Dämonenhunde mit roten Augen, mit sabberndem Gesicht, der mich angucken. Und Gott kommt mit so einem richtig geilen Truthahn und stellt mir den auf den Tisch und die Kerze leuchtet und ich kann essen, obwohl diese schwarzen Hunde mich angucken. Weil Gott mir einen Tisch deckt im Angesicht meiner Feinde. David stärkte sich im Herrn, nachdem seine Familie geklaut wurde und hat um Gottes Rat gebeten, ist hinterhergerannt und hat seine Familie zurückgeholt. Hagar ist Gott begegnet in der Wüste und hat gesagt, du bist der Gott, der mich sieht. Jesus stärkte sich vor der größten Prüfung im Garten Gethsemane und hat gebetet, als er sich ganz, ganz alleine und verlassen gefühlt hat, stärke dich. Und meine eine Sache, die ich euch noch mitgeben möchte, Burkhard hat darüber geredet, dass wir als Gemeinde zusammenstehen sollen und ich möchte euch mutig machen, miteinander zu stehen. Im Psalm 37, Vers 23 steht, wenn ein Mensch seinen Weg zielstrebig gehen kann, verdankt er das dem Herrn. Und wenn er fällt, bleibt er nicht liegen, sondern der Herr hilft ihm wieder auf. Deshalb Hebräer 10, Vers 30, könnt ihr bis 39 lesen. Werft euer Vertrauen nicht weg, es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er euch zugesagt hat. Nur noch eine kleine Weile, nur noch eine kurze Zeit. Wer zurückweicht und aufgibt, an dem wird Gott keinen Gefallen finden. Doch wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Hebräer 12, 12. Stärkt die kraftlosen Hände, lasst die zitternden Knie wieder fest werden und reitet die Welle. Reitet die Welle. Reitet die Welle. Das ist das, was ich euch heute mitteilen wollte.